Vergangenes Wochenende habe ich nochmal richtig einen drauf gemacht. Oh. Ich war feiern und zwar bei einer Heated Rivalry Party.
Ich habe das gesehen in deiner Story, da gab es so Schnipsel.
Ihr habt die ganze Zeit quasi Edits geschaut auf einer großen Leinwand und dann kam Musik dazu.
Genau.
Was also Musik?
Also es ist halt
Eishockey-Musik.
Also das Ding ist, es gibt so Heated Rivalry ist ungelogen für einen einzigen Song bekannt. All the Things She Said. Und der läuft, ist kein einziges Mal gelaufen. Und
das
ist so,
was?
Und das ist so, ich war so, wow. Das, also das fand ich ein bisschen frech. Aber ich war auch nicht von Anfang an da. Also vielleicht ist es dann gelaufen oder so. Aber das, ja, es war halt einfach eine Party, wo halt normale Popmusik gelaufen ist. Und auch so ein bisschen aktueller. Und das war so sehr cool. Und im Hintergrund hat man halt auf einer Leinwand die ganze Zeit Heated Rivalry Edits gesehen. Und ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist hier an dieser Stelle, ich finde, jede Party sollte so aussehen. Einfach, dass wirklich so im Hintergrund Edits laufen.
Aber Edits oder? Weil, also ich kenne das, das ist ja auch nichts Neues, dass irgendwas läuft. Ich weiß gar nicht, welcher Club das in Köln mal war. Da lief immer irgendein B-Movie aus den 70s oder so, Vampiros Lesbos oder so.
Gebäude 9. Die haben immer auf so einem kleinen Fernseher, so einen Analogfernseher und auch noch so die VHS nebendran.
Genau.
Und dann immer irgendwie so ein, genau so, so geile Beat.
Sowas lief da. Boah, nach der Party würde ich das erstmal bei Letterbox loggen. Ich so,
Das heißt, ich hab nicht getanzt, ich stand einfach 2 Stunden vom Fernseher, hab geguckt.
Boah, ist geil.
Also Edits oder Filme? Was wäre dir lieber? Edits ist cooler, weil für deine Aufmerksamkeit spannend ist.
Genau, es war halt die ganze Zeit auf die Edits zugeschnitten. Also das heißt, jeder Song war halt auch irgendwie so in diesem Edit repräsentiert.
Ach so,
das war richtig, das war richtig cool. Und vor allem, das Beste eigentlich an dieser ganzen Party war, dass das Ende von Folge 5, viele Leute wissen jetzt Bescheid, was ich meine, einfach gezeigt haben. So einfach nur so 4 Minuten haben die das Ende von Folge 5 gezeigt. Und es war das Elektrisierendste, was ich je in meinem Leben gefühlt erlebt habe, als dann die ganze Menge getobt hat und sich gefreut hat.
Also der Vibe war gut.
Der Vibe war gut. Der Vibe war 100% gut. Und ich, wie gesagt, ich wünschte, das würden die immer machen. Einfach wirklich Edits im Hintergrund zeigen und das ist, ja.
Was wäre so dein Top 3 an Sachen, die du auch genau so erleben wollen würdest?
Du meinst
also so Film, Serie, egal, kannst du dir aussuchen. Oder übergeordnetes Thema. Und das wird dann alles mit Edits und
Musik oh Gott.
Garniert.
Cars.
Cars. Okay.
Ich hätte gerne ein wildes Cars-Edit.
Stell dir jetzt mal vor, so ein Reveal, so, ne, Lenny, du wirst zu einer Party eingeladen. Und dann stellt sich raus, dein Leben ist eigentlich die Truman Show und auf der Party laufen Edits aus deinem Leben.
Das wäre das Allerschlimmste
überhaupt. Das ist Truman Show 2.
Das wäre das Allerschlimmste. So, das ist so eine Party und dann laufen einfach nur meine so CSB-Videos so im Hintergrund und ich würde mich schämen.
Ja, aber auch so aus deinem Real Life hast du die alles mitgefilmt, so Truman Show.
Das möchte ich nicht haben.
Guck mal, dann gibt es noch so eine zweite Version, das sind dann wirklich nur so B-Roll-Material, wirklich die langweiligsten Momente aus deinem Leben. Und die größten Fails.
Ja, aber hier an der Stelle auch noch Shoutout an Vincent, weil wir haben uns dann die ganze Zeit gedacht, es ist eigentlich so der Clou an dieser Party ist halt, dass die Edits. Und dann haben wir uns gedacht, wie geil wäre es auch einfach, wenn man so eine große Ansammlung macht und man guckt gemeinsam TikToks. Man hat so einen riesigen Screen und ich sitze da vorne und scroll einfach und alle Leute müssen sich meine TikTok-For-You-Page anschauen.
Also eine Doomscroll-Party
quasi. Ja. Herzlich willkommen zum Kino der Zukunft.
Ja, ganz ehrlich,
revolutioniert.
Ich wäre dafür. Also ich weiß auch, dass da draußen ein paar wilde Freaks da sind, die sich das angucken. Ich habe vor 5 Podcasts oder so auch mal gesagt, dass ich meine Bildschirmzeit reduzieren möchte. Turns out, es hat nicht geklappt.
Ja, es ist ein bisschen anders, aber es ist der größere Bildschirm, der zählt ja nicht.
Das stimmt, genau.
Ist ja jetzt Recherche dann, ne?
Das ist
für deine neue Kinoidee.
Das ist 100% Recherche. Ja. Aber ja, das war nochmal wild. Generell, ich bin schon lange nicht mehr feiern gewesen. Es ist so, geht ihr noch feiern?
Geht so.
Aber es ist wesentlich weniger geworden als früher.
Ich verbinde das dann eher, wenn ich auf einem Konzert bin, dann danach noch.
Weißt du, wir sind halt so alt, am 20. wird man einfach müde, ne?
Ja, das ist, ich habe es auch gemerkt, das war wirklich so.
Steckt dann in den Knochen, ne?
Das ist ganz, ganz schlimm. Das Aus. Das am Tag danach, ne? Das ist ganz, ganz schlimm.
Oh.
Müde, weil man so lange
durchmacht. Pass auf, Lenny, pass auf, weißt du, was bald danach kommt? 2 Tage danach. Nicht so gut, auch nicht so gut.
Nee.
Coming soon.
Man wird alt. Aber ja, wir haben vielleicht noch ein bisschen mehr spannende, partymäßige Themen
in diesem Podcast. Heute geht es nämlich ab in die Hecke. dann ranken wir Animationsfilme eines bestimmten Studios. Mhm. Dann geht es um eine große Preisverleihung, also die zweitwichtigste, glaube ich, nach den Ronnies findet statt. Und wir haben ein paar Filme über einen Leichenfledderer, der eine Frau sucht, Briefe, die niemand haben möchte, ein besonderer Film aus Kenia und Die perfekte Welle, wo ich hier im Podcast das Skript stehen habe. Versteht Lenny das?
Hä? Oh mein Gott, Juli, Beste.
Okay.
Wirklich. Okay. Das ist nicht, oh Gott, nee.
Das ist die, ja. Warte. Das ist die neue deutsche Welle.
Es ist Regen und ist Regen und Meer von Juli, ja, auch. Ja, ja, bester Song. Regen und Meer. Liebe ich. Ist toll.
Alles Weitere nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Weil ich ja offenkundig süchtig nach Social Media bin, habe ich auch eine Sache im Internet gesehen, die sehr viral gegangen ist. Mhm. Jim Carrey war bei den César Awards in Frankreich. Das sind
Der Ronny von Frankreich.
Das ist der Ronny von Frankreich, also der nationale Filmpreis in Frankreich. Und Jim Carrey wurde damit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Aber die Tatsache, dass er ausgezeichnet wurde, das hat eigentlich niemanden gejuckt. Weil im Nachhinein wurde nur darüber geredet, wie Jim Carrey aussieht. Also wenn man so 1:1 Fotos von früher vergleicht, sieht schon verändert aus. Aber das Internet hat dann natürlich ein bisschen mehr gesponnen und überlegt.
Ist er geklont worden?
Ist das überhaupt der echte Jim Carrey? Also ich finde es auch schon krass, wenn du mal so bedenkst, dass ein Star einfach ein bisschen verändert aussieht und die ganze Welt mutmaßt dann, das ist er nicht. Das, ja, das kann er nicht sein.
Aber denk an Ryan Gosling, Fake, das auf der Berlinale war es, oder?
Nee, das war auch der deutsche Filmpreis.
Der deutsche Filmpreis,
Golden Kamera.
Kein Ronny,
deutsche Kamera. Da war es eindeutiger.
Ja, aber trotzdem sind die Leute darauf reingefallen.
Ja, das stimmt. Und, ich finde, bei Jim Carrey ist es halt jetzt, nimmt es so ganz, ganz wilde Ausmaße an. Also ich verstehe es ja auch total. Also die Zeiten, in denen wir leben, sind sehr, sehr absurd. Es gibt Kriege, auch die ganzen Epstein-Files, das hat ja wirklich auch nochmal Verschwörungsmythen für viele noch mal so auf ein neues Level gebracht und auch so viele haben sich darin bestätigt gesehen und jetzt, ne, interpretiert man dann sehr viel in sehr vieles rein. Mhm. Und bei Jim Carrey wurde dann halt wirklich, gab es ernsthaft so TikToks darüber, wie Leute also vehement behauptet haben, dass Jim Carrey geklont sein muss, weil seine Augenfarben ist nicht mehr die gleiche, seine Stimme hört sich anders an und generell sieht er halt anders aus. Aber dass man irgendwie so mal darüber nachdenkt, dass so äußerliche Veränderungen auch so, ja, Auswirkungen von Krankheiten, von Schönheits-OPs, von Sport oder auch Nicht-Sport sein können. Das finde ich irgendwie weird, dass man nicht mal dass man es logischer hält, dass Jim Carrey geklont wurde.
Kurze Logikfrage nämlich da rein.
Ja, das
weil, also,
Klon,
ist, ne? Ist dann Klon auch gleichzeitig, weil ich glaube, das war ja mal so, als man, ne, Dolly geklont hat und sowas, ne, das Schaf, dass die schneller altern. Oder kranker werden oder sonst
was, aber verkürzt sind.
Ja, hier. Oh, und
das habe ich, glaube ich, mal gelernt im Bio.
Aber das Ding ist halt,
berichte ich mich bitte, was das falsch ist.
Mit welchem Turbo-Wachstumshormon haben Sie denn bitte den Jim Carrey-Klon dann gefüttert? Dass
Hast
der
du schon mal die Dokumentation Angriff der Klonkrieger gesehen?
Ja.
So, da geht's auch schnell.
Ja, genau, das ist so die Frage, ja.
Ja, also ich find's jetzt total absurd. Also es hat sich dann vor allem auch noch ein Drag-Artist dazu geschaltet und hat behauptet, er habe als Jim Carrey eine Maske getragen. Ja. Was ich dann ein bisschen weird fand, weil sein Insta-Post, auf dem diese Jim Carrey-Maske zu sehen war, das war so offensichtlich KI, meiner Meinung nach, aber okay. Jetzt haben sich auf jeden Fall so der Veranstalter gemeldet und auch Jim Carreys PR-Team und haben gesagt, Leute, es war der echte Jim Carrey, der da war und der hat auch wirklich den Preis entgegengenommen und es war kein Double, kein Klon, es war der echte Jim Carrey.
Aber ich finde es auch witzig, dass halt die Aktion genau Jim Carrey trifft, also quasi die Person, zu der es auch am besten passt, könnte, dass der so ein bisschen so ein Späßchen treibt.
Ja, also es gibt ja auch viele, die dann so gesagt haben, ja, Jim Carrey hasst ja eigentlich auch so Preisverleihungen und ist ja auch so eigentlich so sehr Anti-Establishment und dass sich dann viele gefragt haben, okay, gut, warum geht der überhaupt zu diesem Preis? Aber ja, also ich finde, das ist irgendwie, ich fand das so sehr gruselig, als dann wirklich dann diese Verschwörungsmythen so auf meiner For You-Page aufgetaucht sind. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen wieder abnimmt, weil ich habe so ein Gefühl, das schwappt dann von Jim Carrey auch noch über auf andere Stars. Also es gibt jetzt Leute, die schauen sich basierend auf dieser Jim Carrey-Sache rückwirkend andere Stars an und behaupten, ah ja, hier, Ariana Grande ist auch nicht mehr die gleiche, also die wurde auch geklont und
das ist ja, das gibt's ja schon so lange mit, ne, es gibt seit den Beatles irgendwie, ne, Paul McCartney, Avril Lavigne ist irgendwie auch irgendwie ausgetauscht worden. Da glaube ich es aber wirklich,
Ist doch krass, dass bis heute niemand rausgefunden hat, dass Alper beim Übergang von Filmfabrik zu Cinema Strikes Back geklont wurde.
Das ist doch geil.
Ach so, darf ich das, ist das nicht im Behind the Scenes?
Ja, also ich finde es wirklich wild und, ich hoffe, also ich finde, wir sollten alle einfach ein bisschen mehr Gras anfassen.
Gras anfassen ist das richtige Stichwort. War das absichtlich für diese?
Bitte was?
Für die Überleitung?
Ach so, oh, nee.
So, ja, weil wir gehen jetzt quasi nicht auf die Wiese, sondern in die Hecke.
Ja, wir sind ja bekannt für unsere Game of Thrones Videos und da kommen quasi zu 99,9% Alper, Xenia und ich vor. Aber Marius und Lenny haben beide eine Serie nachgeholt, die jetzt in den letzten Wochen für positive Furore gesorgt hat, und zwar A Knight of the Seven Kingdoms, diese neue HBO Max-Serie über Duncan den Großen und seinen knappen Egg. Ihr habt's gesehen.
Ja, ja, am Stück.
Wie fandet ihr denn die Serie als GOT-Newbies?
Naja, GOT habe ich ja komplett gesehen. Ich bin ja auch bei House of the Dragon aktuell. Großartig. Also, boah, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe ja so natürlich, ich habe mich versucht, nicht spoilern zu lassen, aber habe natürlich hier durch die Folgenbesprechung so ein bisschen mitbekommen, wie die Stimmung ist und so ein paar Sachen aufgeschnappt, auch wie die Stimmung der Serie ist. Und das ist ja schon ein bisschen anders. Und es beginnt ja schon mit diesem Moment, der sehr, ich weiß nicht, ob der kontrovers aufgenommen ist, ich habe mich nicht so jetzt mal so weltweit umgehört, wie die Stimmung dazu ist, aber dieser Moment, wenn das Game of Thrones Intro, dieses epische Ding angespielt wird und dann in diese Szene hinter dem Baum mit, ich fand's großartig, weil es setzt direkt den Ton dieser Serie, dass es immer noch so eine gewisse Epik von Game of Thrones drin hat, aber gleichzeitig, ah komm, es ist eher so, es ist nicht dieses Adel, bla bla bla, Aristokratiemäßige, sondern hier ist der Pöbel. Also ein bisschen unterwegs, so ein bisschen das einfache Volk. Und das war schon ein geiler Moment, weil ich dachte, oh, okay. Ich hatte mehrere Emotionen in der Szene, so, oh, geil, das Game of Thrones. Und so, ah, Moment, keine neue Musik. Und dann so, ah, okay. Also, es war eine kurze Achterbahn der Gefühle. Aber insgesamt fand ich es großartig. Aber, Lenny, das war deine erste komplette Game of Thrones-Serie.
Das stimmt.
Und das ist dein Einstieg in die Welt.
Ich fand es auch sehr toll. Also wirklich, also es hat mich von vorne bis hinten abgeholt. Ich habe dann auch 5 Folgen am Stück geguckt. Ich hatte nochmal 1 und 2 habe ich mit angefangen. Und dann war ich so, ah, okay, gut. Ich bin jetzt irgendwie so nach einer Woche wieder raus und habe ich nochmal von 2 bis 6 jetzt alles durchgeguckt. Und ich finde es auch wirklich, wirklich großartig. Also ich habe mir auch was total anderes darunter vorgestellt. Ihr habt ja immer gesagt, es ist so eine kleine Geschichte. Und wahrscheinlich im großen Game of Thrones-Kontext ist es eine sehr, 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 sehr kleine Geschichte.
Es kommt kein Drache vor.
Ja.
Doch.
Ja, so.
Als Puppe.
Ja.
Da gibt es auch keine Drachen.
Und diese Drache löst ja auch sehr viel aus. Diese,
ja,
diese
Puppe. Wie immer, Drachen, ja.
Und ich fand es dann aber doch irgendwie so sehr, sehr groß, als dann dieses 7-vs-7-Turnier da war. Das fand ich auch wahnsinnig inszeniert. Ja. Und ich fand es vor allem auch so sehr emotional alles. Und mir ist auch so diese Figur Dank so sehr ans Herz gewachsen über die gesamte Zeit. Und auch vor allem sein Verhältnis so zu Sir Arland. Und dass er das so im Nachhinein so alles so ein bisschen anders interpretiert, als es damals eigentlich so war, dass er irgendwie zu viel von seinem Meister hält. Und dass er vielleicht gar nicht so der krasse, idealisierte Held war, für den er immer gehalten hat. Das finde ich irgendwie so sehr schön. Mhm.
Da wird ja auch ganz anders als in den anderen Serien jetzt mehr so mit Metaphorik gearbeitet. Und sie rückblenden halt auch. Und das Ende halt auch, wenn sie da zu dritt reiten. Ja. Und zu anderen reitet quasi nach links weg, von wegen so, ja, Kapitel abgeschlossen. Mhm. Das ist ja wunderbar erzählt einfach. Also das ist großartig.
Ja.
Ich fand auch Egg großartig, muss ich sagen. Wenn er gerade im Turnier die alle anfeuert und so, kill him! So,
okay. Also, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr gönnen wollt, guckt die Behind-the-Scenes-Videos von der Serie an. Die sind wirklich großartig und die machen richtig, richtig Bock und gute Line. Was?
Gute Laune. Ich habe bisher nur die Blooper angeguckt. Also
die Blooper? Ja. Die habe ich noch nicht angeguckt.
Okay, die sind toll.
Muss noch nachholen.
Ich muss mal aber sagen, ich habe danach ich habe ab und zu mal Pause gemacht und versucht, weil rauszufinden, ne, wer was und auch wo es zeitlich einzuordnen ist, weil wir sehen ja auch natürlich ein paar Häuser, die wir aus anderen Sachen schon kriegen. Ich fand jetzt auch Baratheon richtig geil.
Baratheon? The Laughing Storm.
Ja, richtig großartig, was für ein geiler Typ. Und ich hatte so ein bisschen Probleme, so, wo ist denn das zeitlich? wann kommt Roberts Rebellion?
Es spielt 209 nach Aegons Eroberung.
Aha.
House of the Dragon spielt ungefähr 100, also das fängt so 101 nach Aegons Eroberung an, aber der Hauptteil der Geschichte spielt 130.
Aha.
Also es spielt 70, 80 Jahre nach House of the Dragon ungefähr.
80, ja.
Und Game of Thrones spielt ungefähr so um das Jahr 299, 300. Das heißt, es spielt nochmal 90 Jahre vor 90, ja. GOT.
Was ich mich halt auch gefragt habe, ist bei den Targaryens, weil es wird ja ein Bruder nicht erwähnt oder spielt ja keine Rolle, mhm, den wir aber in Game of Thrones ja sehen. Oder?
Also, Moment, was?
Ein Bruder von Egg.
Von Egg. Ein Bruder von Egg.
Oder? Ja, doch, ist doch, ist an der, aber ist an der Mauer.
Genau.
Genau.
Ja.
Genau. Genau. Ja, da schließt sich der Kreis. Und
es gibt ja auch in Game of Thrones, gibt es ja auch quasi das Gegenstück dazu, wo Aemon über seinen, ja, Bruder spricht.
Genau, genau. Und der dreieugige Rabe in Game of Thrones,
ja,
ist das nicht auch einer von den Brüdern?
Ein Bastardbruder.
Bastardbruder, okay, okay, ja. Das ist so viel. Du hast noch viel, ja, zu
tun. Das ist gerade bei mir auch alles, ja, wahnsinnig viel.
Ja. Ja. Also, aber ist das, findet ihr, also gerade jetzt an dich, Lenny, ist das eine gute Serie, um da so reinzukommen? Weil ich meine, du hast jetzt im Vergleich zu Game of Thrones und House of the Dragon, du hast jetzt nicht tausend unterschiedliche Erzählstränge, du hast nicht das auf verteilt über teilweise Kontinente, ja, du hast nicht diese große, riesige Handlung mit Drachen und Kriegen und Intrigen, du hast halt irgendwas so was Kleines.
Ich fand's toll. Also und ich glaube, so als, es ist eigentlich perfekt, um reinzukommen, weil man kennt ja auch irgendwie schon sehr viel, einfach wenn man auch, selbst wenn man Game of Thrones nicht geguckt hat. Aber ich habe dann zum Beispiel, als die Targaryens zum Turnier hineingeritten sind und angekommen, komplett da mit ihrer Entourage angekommen sind und man dann die Flaggen gesehen hat, ich war so, das sind doch die Targaryens, meine Güte. Also ich habe mich dann so sehr gefreut dann über so einzelne Sachen, die ich dann nur so vom Rande irgendwie so bekommen habe. Vor allem hat es mich aber so gefreut, dass ich wirklich nichts gewusst habe und mich wirklich alle so wichtigen, elementaren Plotpoints komplett bekommen haben. Als, mhm, dann herauskommt, dass Egg der Bruder ist, ich war so, nein! Wirklich,
das
hat mich komplett.
Ich dachte, das wäre so gegeben. Also das, was, nee, so offensichtlich ist, dass das nur für die Charaktere im, also vor allem für Dank, also,
what? So eine kleine Überraschung, wenn man sich jetzt nicht auskennt.
Es hat mich komplett abgeholt. Genauso
ist das halt, glaube ich, durch irgendwelche alten Folgengespräche, ja, als es gerade um, ja, Game of Thrones an der Mauer ging.
Ich wusste nicht.
Echt?
Krass. Deswegen, das hat mich komplett
abgeholt. Dachte, es ist der Stallbursche, ja?
Ja, du, habe ich wirklich gedacht. Oder auch hier die Tatsache, dass Baelor dann an der Seite von Dunk kämpft. Ich war so, ja, das ist wirklich, es hat so viel Euphorie, ja, alles in mir ausgelöst. Und es war so toll inszeniert. Ich mochte wirklich so ganz, ganz, einfach generell, wie diese Serie aussah. Und auch diese leichten Comedy-Elemente. Aber dass es dann doch wirklich sehr viel Emotionalität, mhm, drin hatte. Das, mhm, fand ich echt toll. Und es hat mir echt Bock auf diese Welt gemacht. Und ich glaube, ich würde als nächstes jetzt echt House of the Dragon gucken.
Ja, kann ich dir auch, also gerade die erste Staffel empfehlen. Ja, erste. Aber das ist, ne, vom Ton her nochmal eine andere Nummer.
Ja, das ist,
weil nicht so leicht.
Ist ein bisschen, ist epischer wahrscheinlich.
Bisschen epischer, bisschen größer, mehr Intrigen, mehr böse.
Aber wichtige Frage einfach, weil ich es wirklich nicht gecheckt habe noch. Warum neun Königreiche jetzt? Also was hat das damit auf sich so?
Der Gag, ja, mit den neuen.
Ja, das ist ein bisschen, das ist so ein. Also es gibt ja eigentlich das, ne, der König, der auf einem eisernen Thron sitzt, das ist ja eigentlich, ne, der Herrscher über die sieben Königslande. Mhm. Und das gibt es ja, ne, dieses Knight of the Seven Kingdoms, Knight of the Nine Kingdoms, damit wird ja gespielt. Im Prinzip gibt es eigentlich zu dem Zeitpunkt von der Serie gibt es neun Königslande, aber damals, als das halt quasi aufkam, gab es nur sieben.
Okay.
Das ist, weil zum Beispiel, bevor Egg und der Eroberer alles erobert hat, gab es die Kronlande nicht, wo Königsmund drin ist. Mhm. Das ist quasi so ein eigener Bereich geworden. Und früher.
Damals, wisst ihr noch, als es nur sieben waren.
Genau, es gibt die Flusslande und es gibt die Eiserneninseln.
Die Eiserne.
Und das war zu Zeitpunkt der Eroberung war das Königreich der Berge und der Inseln und Flüsse.
Okay.
Das heißt, damals waren es halt sieben, jetzt sind es quasi neun. Das ist halt so ein.
Okay, aber es sind eigentlich rein theoretisch offiziell wirklich neun.
Inzwischen.
Okay.
Ja.
Die wollen den Titel.
Aber du musst halt auch so überlegen, dass ich meine, das sind ja. Das heißt ja Seven Kingdoms und das waren ja sieben Königreiche, aber jetzt sind es ja keine Königreiche mehr theoretisch, sondern es waren halt mal sieben Königreiche. Ja, jetzt sind es halt neun
Bundesländer. So. Yeah,
okay. Aber glaubst du, also
die neuen Bundesländer.
Die Serie wird dann aber trotzdem nicht Night of
Nein. Nee, ich glaube, das ist einfach nur so ein kleiner Gag, okay, denn die. Okay. Ja.
Gut. Habe ich das auch gecheckt?
Großartig.
So, es tut mir leid. Es tut mir wirklich, es ist auch, glaube ich, immer so ganz, weiß ich nicht, so cringe für Leute, die so krass in der Materie drin sind, wenn dann so ein Außenstehender kommt. So, hallo, ja.
Das macht voll Spaß. Okay, das macht voll Spaß.
Ich habe halt auch nachgeguckt, wie hieß er nochmal, der zum Ritter geschlagen worden ist, der dann quasi ein Unterhaus gegründet hat.
Raymond Fassoway.
Ja, genau. Und das Haus ist auch weg in Game of Thrones, oder wie ist das? Oder
die gibt es beide. Also, die sind beide. Aber
nicht so die große Rolle, oder?
Aber die spielen gar keine große Rolle.
Ja, okay.
Also die beiden Häuser spielen nicht mehr so eine große Rolle. Die kommen ein bisschen mehr in den Büchern vor. Da gibt es dann so ein aber das spielt jetzt. Also zwischen dem Zeitpunkt, ne, wo er dieses eigene Haus gründet, bis zu Game of Thrones passiert eigentlich gar nicht so viel mit dem Haus. Das gibt's halt. Ja.
Bei denen fand ich auch mega stark. Also so gegen seinen Cousin, den Wichser.
Stefan.
Ja.
Boah.
Der Rotten Apple.
Ich finde aber wirklich auch hier nochmal Shoutout an wirklich alle, die da mitgespielt haben. Also ich finde hier Peter Claffey, der Dunk spielt.
Kennst du diese Geschichte von ihm? Die ist richtig toll.
Ich weiß nur, dass er Rugby-Spieler war.
Ja, und der wurde dann gecastet für die Rolle und dann ist er da in das Produktionsstudio gegangen, um halt mit dem Showrunner, Ira Parker, zu sprechen. Und dann meinte er, der war so nervös, der hat das Produktionsbüro voll gekotzt.
Nein.
Und dann hat aber halt Ira Parker auch gesagt, ey, das ist halt perfekt für die Rolle. Halt so
das fand ich ja perfekt.
Ja, richtig. Method Acting
beim
Casting.
Oh mein Gott.
Hatte ich nicht noch eine Frage gerade zu irgendeinem? Wann, klär mich mal ganz kurz auf, Schwarzwasserrebellion. Kommt die später, ne?
Schwarzfeuer.
Schwarzwasser. Mit Schwarzwasser gibt's auch, oder?
Ja, Schwarzwasser.
Ah, aber Schwarzfeuer,
Und die Schlacht an der Schwarzen.
Ja, aber der hat auch was mit den Charakteren zu tun, die hier schon drin sind, oder? Oder?
Die nicht? Werden nur erwähnt. Also es sind quasi die Bastarde. Von Aegon dem IV. Das ist einer der vorherigen Könige, der so ungefähr, ich glaube, so 25 Jahre davor geherrscht hat. Okay. Er hat seine ganzen Bastarde legitimiert und dann hat halt einer, Daemon Schwarzfeuer, sein eigenes Haus gegründet und gesagt: So, hier, ich will den Eisernen Thron besteigen. Und die Rebellion wurde dann quasi niedergeschlagen.
Bis Roberto kommt.
Die wichtige Frage ist noch, wie viele so Staffeln gibt es so her?
Also es gibt drei Novellen, die bisher geschrieben sind. Und die zweite Staffel soll da schon nächstes Jahr kommen.
Okay.
Und also es wurde auch schon von HBO bestätigt. Man weiß es natürlich nicht, wie das. Ich meine, dieser Kauf durch Paramount, das wirbelt jetzt alles so ein bisschen durcheinander.
Es wurde ja gestern noch ein Game of Thrones Film angekündigt.
Ja, genau, es wurde ein Game of Thrones Film von Bo Willimon angekündigt.
Was sagst du dazu?
Ich will alles sehen, was von Game of Thrones kommt. Ich bin immer interessiert. Bei so Filmen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, keine Ahnung. Aber ich würde halt auch mal gerne Game of Thrones auf der großen Leinwand sehen. Und was halt dafür spricht, ist halt Bo Willimon. Den kennt man halt als Drehbuchautor von Andor, aber auch als Showrunner und Autor von House of Cards. Weiß nicht von allen Staffeln, aber von den ersten noch sehr guten Staffeln. Was er gut schreiben kann, sind so politische Intrigen und sowas. Ich meine, House of Cards,
aber das
Andor.
Aber das heißt,
das zeigt sich doch in der Serie alles viel besser. Also finde
Keine
also,
Ahnung.
Dreistündigen Film. Ja, klar, also kann bestimmt was werden. Ich sehe es halt eher so im Serienbereich. Aber
aber weiß man schon irgendwie, worum es gehen wird?
Nee, gar nicht. Das ist halt das Ding. Ja.
Das heißt, es kann rein theoretisch alles sein.
Guck gerne unser Video über 7 kommende Serien und 5, die wir uns wünschen würden. Vielleicht kommt der da was.
Ich hoffe halt, dass sie für die zweite Staffel von The Seven Kingdoms einfach den Ton beibehalten.
Glaube ich schon.
Generell auch einfach die Serie machen. Muss das gerade jetzt nicht neu finden, weil das ist wirklich perfekt. Und nach House of the Dragon Staffel 2, das war wirklich teilweise schon ätzend, muss ich sagen.
Ja.
Weil hier ging es einfach zack, zack und läuft.
Ich glaube, die Serie kam so gut an. Also auch gerade auch dass das so eher so eine kleinere Serie war. Ich glaube, die kam so gut an. Alle waren zufrieden. Auch George R. Martin ist ja mega happy. Ich glaube nicht, dass sie da groß dran rumvorwerken werden.
Fände ich auch auf jeden Fall schade. Also ich habe so ein Gefühl, ich kriege es ja auch nur von außen mit, so dass der Diskurs bei dieser Serie wirklich so einfach sehr wohlwollend ist. Und nachdem man
bei super Game of positiv. Thrones. Außer bei Breaking Bad Fans.
Ja, oh mein Gott, I'm so sorry, aber ich finde, das ist so lächerlich, dass man.
Bei manchen.
Thema mal kurz auf, was passiert ist. Das haben wir nicht
mitbekommen. Ja, die 5. Folge von A Night of the Seven Kingdoms, die ist fantastisch. Sie ist großartig und sie wurde auch wahnsinnig gut bewertet. und hatte kurzzeitig auch so eine 10er-Wertung, so eine richtig gute Wertung. Und hat damit die Folge, wie hieß die nochmal bei Breaking Bad?
Ozymandias, glaube ich. Also die bestbewerteste Folge von Breaking Bad.
Von einer Serie auch generell. Und hat damit praktisch Breaking Bad vom Thron gestoßen. Und dann waren die Breaking Bad-Fans wütend und sauer und haben alles in die Wege geleitet, um Night of the Seven Kingdoms schlechter zu bewerten und Breaking Bad nochmal höher zu bewerten. Und ja, ich fand das ein bisschen, ich finde generell so, das ist so lächerlich, warum kann man sich nicht mal was gönnen? Also, das spricht ja der anderen Serie nicht die Qualität.
Ja, das ist einfach Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Und das ist genau wie damals mit, oh, der Pate darf nicht auf der Eins sein, lass mal all die Vorurteile hochrenken. Das führt alles ad absurdum und wer das macht, ist.
Ja, das hat ja wirklich, also wirklich. Wow. Ich finde, das ist so das große. Jetzt können wir auch wieder hier darüber reden, was ob Filmkritik sinnvoll ist oder nicht. So, also, sobald man alles ja wirklich so in ein Zahlenmuster passt, dann wird es ja vergleichbar. Mhm. Und dann fühlen sich Leute auf den Kopf gestoßen und ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vertraue einem die IMDb-Bewertung auch so schon länger nicht mehr so wirklich, wenn man da guckt, was für Folgen von Serien, wo ich denke, oh, das war jetzt echt so mittelmäßig. Und die haben dann irgendwie so eine 8081. So neben dem Mainstream-Meinung liege ich jetzt doch nicht immer.
Also ich finde, die Serienbewertungen bei IMDb sind im Vergleich zu den Filmen schon ein bisschen broken, weil du halt, du kannst einzelne Folgen bewerten und du kannst auch die ganze Serie bewerten. Also die Serien sind tendenziell, finde ich immer, also die Gesamtserie ist immer besser bewertet so im Vergleich, wenn du jetzt so Bewertungen anguckst von IMDb, also von den Filmen, sorry, nicht beides IMDb. Ich glaube, die beste Bewertung bei Ding hatte die Verurteilen, hat er 8,9 oder 9,1. Und es gibt halt auch bei den Serien, gibt es glaube ich manche, die halt auch so mit 9, irgendwas bewertet sind und einzelne Folgen halt mit 9,9 oder sowas. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses einzelne Bewerten noch nicht bei Letterboxd aufgetaucht ist von Serien.
Ja,
bei Letterboxd muss man aber halt auch sagen, manchmal sind Serien drin, gerade so Miniserien,
ja.
Gut, jetzt, leider ist das dann gegen sie jetzt zum Beispiel nicht drin gewesen. Ja, ist auch so ein bisschen, also entweder.
Ja,
ich habe noch keine endgültige Meinung. Aber
ja auch gefühlt schon so seit 2-3 Jahren, dass sie irgendwie die Serien mit einbauen wollen. Aber ich glaube auch, das wird wahrscheinlich einfach nicht passieren.
Oder halt irgendwie getrennt von Filmen wäre ganz cool. Aber dann wird es vielleicht ein bisschen wieder zu voll. Aber ich weiß
nicht. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Dass ich das nicht programmiere.
Was ich auf jeden Fall sagen kann, also ich vertraue Letterboxd eigentlich so bei Bewertungen mittlerweile so am meisten, weil ich so das Gefühl habe, das sind die wahren Filmfans.
Ich vertraue nur CSB. Ja, pass auf. Gut, apropos Bewertung. Oder habt ihr noch irgendwas zur großartigen Serie Night of the Seven Kingdom?
Nächstes Jahr geht's weiter und solange es noch CSB gibt, denke ich mal, dass wir auch Folgen besprechen dazu
machen. Sehr gut.
Ja.
Finde ich gut.
Wir sind jetzt nämlich bei der nächsten Bewertung. Jetzt ranken wir nämlich mal was. Und zwar gibt es einen neuen Pixar-Film in den Kinos. Und Lenny, ich glaube, du hast ihn gesehen, oder? Hoppers kommt nämlich diese Woche, ne? Sollte diese Woche starten, oder? Diese Woche.
Das ist einfach, das ist wie bei Twisters und so.
Einfach
Hopper. Dann gibt es einfach zwei Hopper aus Stranger Things.
Achso, ich hätte gedacht, Dennis Hopper.
Ich dachte auch.
Oh, ja. Nee, dann haben wir aneinander vorbeigeredet.
Hopp. Okay, Hopper ist ein neuer Pixar-Film. Lenny, wie war er denn? Worum geht's eigentlich? Wie war er und wie würde er auf IMDb bewertet werden?
Also, bevor du was dazu sagst, ich finde. Ich habe gar nichts davon mitbekommen. Also im Vergleich zu anderen Pixar-Filmen, die immer so sehr groß sind, wo man das Gefühl hat, so okay, das ist der nächste Pixar-Film. Da wird irgendwie die ganze Stadt zugekleistert mit Werbung. Hatte ich das bei Hoppers tatsächlich gar nicht.
Ist der Hype nicht auch so ein bisschen weg? Ich meine, beim Pixar-Film davor, war das nicht Elio?
Ja.
Und da war der gefühlt, ne, ist jetzt reines eigene Meinung und Gefühl, dass da die Stimmung auch nicht so war, jo, geil Pixar, sondern ja.
Ja, es ist das Ding mit Pixar. Also die vermarkten ihre Filme irgendwie nur, wenn es die großen Marken sind. Weil zum Beispiel bei Toy Story 5 haben wir jetzt schon 2 Trailer bekommen. Und ist es präsent, dass der Film im Sommer kommen wird. Bei Hoppers habe ich auch im Gefühl, niemand bekommt mit, dass dieser Film existiert. Und genau das Gleiche war es auch bei Elio letztes Jahr. Der hat auch gefühlt kein Marketing bekommen. Und natürlich ist er dann auch am Boxoffice gescheitert. Und ich habe jetzt so wirklich Angst, dass Pixar so ihre originellen Ideen nicht wirklich bewerben, dann funktionieren die nicht gut, dann sagen die, ach komm, dann machen wir jetzt auch noch Toy Story 6, 7, 8 und 9. Also, weil die krass, immer
5, 6, 7, 8.
Da wäre ich nicht, da würde ich nicht nein sagen. aber ja, Hoppers ist endlich mal wieder so eine richtig schöne, originelle Idee und ich fand den Film sehr vergleichbar mit Der wilde Roboter. Es geht um Mabel und die ist sehr naturaffin. Das liegt daran, dass sie so ein sehr enges Verhältnis mit ihrer Oma hat. Und die haben sehr viel immer in so einer kleinen Lichtung gechillt und die Natur genossen, das Wildleben beobachtet. Und das war so sehr, sehr schön für sie. Und deswegen ist sie so eine richtige, naturbewusste junge Frau. Und ja, das Ding ist, diese Lichtung soll der Autobahn weichen.
Ja.
Und das ist halt so der Fall, weil gefühlt keine Tiere mehr in dieser Lichtung sind. Und deswegen können die auch die Autobahn dahin bauen. Mhm. Und Mabel möchte aber, dass es nicht der Fall ist. Und dafür muss sie wieder die Tiere in diese Lichtung bringen, damit die Autobahn nicht gebaut werden kann. Und deswegen nimmt sie an dem Projekt Hoppers teil. Das ist eine wissenschaftliche Idee, Menschen in einen Tierkörper zu packen, beziehungsweise in einen in Roboter.
Also Avatar.
Es ist Avatar. So, und sie wird in einen Biber gepackt, einen Biber-Roboter. Und dann macht sie sich auf den Weg, um herauszufinden, wo die Tiere alle hingegangen sind und die Tiere wieder zurück in die Lichtung zu holen. Und das ist so ein sehr, sehr schöner, süßer Film, der vor allem wahnsinnig lustig ist. Also er ist halt wirklich so Humor hoch 100 gedreht. Und ich finde, der hat so wirklich so eine sehr, sehr schöne, aktivistische Botschaft. Mhm. Und ich finde, der ist so sehr, sehr toll. Im direkten Vergleich mit Der wilde Roboter, was finde ich so eine sehr ähnliche Botschaft. Und vor allem auch das Ende ist so sehr vergleichend, sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, den Vergleich muss sich Hoppers auch einfach gefallen lassen.
Mhm.
Ist er nicht so einzigartig wie Der wilde Roboter. Mhm. Aber ich finde, er ist nichtsdestotrotz echt ein schöner Film und vor allem sehr, sehr lustig. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem.
Schön. So im Gesamtwerk von Pixar, wo würdest du denn einordnen? Also ist das schon so einer von den besten Pixar-Filmen oder?
Also von den besten Pixar-Filmen weiß ich nicht, weil das sind halt wirklich krasse Meisterwerke dabei. Aber es ist auf jeden Fall so, in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall der Pixar-Film, der für mich so am meisten irgendwie nochmal heraussticht mit einer originellen Idee.
Mhm.
Und für Animationsfans, ich weiß nicht, ob ihr die Serie We Bear Bears kennt.
Was?
We Bear Bears.
Nee,
Das ist so eine Disney-Animationsserie und Hoppers ist auch vom gleichen Regisseur und viele Synchronstimmen, die in der Serie mitgesprochen haben, sprechen jetzt auch in Hoppers mit. Und deswegen glaube ich, ist es für Fans diese Serie auch ein kleiner Genuss. Und der Film hat auch so einen sehr, sehr eigenartigen Look für Pixar-Filme und ich find den einfach toll. Ich fand den so sehr, sehr, sehr schön.
Also ins Kino.
Ja, und das ist auch mal vor allem um so eine College-Studentin geht und nicht die immer so um Kinder. Das finde ich auch mal irgendwie so schön, dass Pixar auch so ein bisschen erwachsener geworden ist.
Vielleicht gibt es da mal ein Sequel zu und dann gehen die Leute nicht mehr ins Kino und dann bauen die so menschliche Roboter, die ins Kino gehen und dann gucken die, wo die ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen sind.
Cinema Hoppers.
Du, ich fand's
Moment, gibt's da nicht einen Film von?
Bisschen
so was? Das klingt wie Bruce Willis Surrogates. Kennt ihr den?
Mm-mm.
Wo stecken auch die Leute, kriegen so Alter, ja, so alter, nee, so, ja, so Dummies von sich und laufen dann damit rum und hängen eigentlich die ganze Zeit zu Hause rum.
Es gibt
so Metaverse.
Es gibt leider so sehr viele Science-Fiction-Filme, die so sind und ich verwechsel die alle miteinander. Es gibt auch einer, ich weiß nicht, ob es da so ähnlich ist, aber ich habe irgendwie so einen Kopf, Repo Man.
Oh ja.
Da auch noch so irgendwas ist, so in die Richtung. Aber es gibt so ganz viele, die so auch so austauschbare Titel haben.
Es gibt aber auch so zwei Repo Man-Filme. Einmal der, ich glaube, aus den 80s meine ich mit, wo Man, also als Singular-Mann und dann Repo Man mit Man als Männer.
Das ist die Fortsetzung?
Ich weiß es nicht.
Natürlich der Aliens-Trick. Nur ging hier nicht.
Aber was ist bei euch so euer persönliches Pixar-Ranking?
Ja.
Wir haben ja alle doch so eine Top 3 mitgebracht, oder?
Genau, ja. Genau. Jetzt ranken wir mal unsere.
Sollen wir alle bei der 3 anfangen?
Ja, finde ich gut.
Ich fange gerne an, Jonas, ja.
Okay. Ich habe auf die 3 einen Film gepackt. Das war einer meiner allerersten Kinofilme. Ich finde es bis heute immer noch einen extrem guten Film, auch wenn die Animation so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber es ist mit das ikonischste Duo bei Pixar. Und zwar Woody und Buzz in Toy Story 1.
Schön, ja.
Mit einem der wirklich widerlichsten Bösewichte aller Zeiten.
Das ist wahr.
Boah.
Ja. Tut halt auch so ein bisschen weh, ne?
Also, ja, aber ich finde auch wirklich krass, was du meinst, auch so mit dem Animationsstil, wenn du dir jetzt den Toy Story 5 Trailer anschaust, wo die jetzt so auch eine Halbglatze einfach.
Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist das Plastik, was einfach ab.
Ja, genau.
Ja,
finde ich das irgendwie smart. Sehr, sehr interessant, so wo Pixar eigentlich angefangen hat und dass sie aber da schon mal wirklich so als eine ihrer ersten Filme so ein Meisterwerk einfach mal abliefern. Das
ist und krass. Erster abendfüllender Animationsfilm. Oder?
Also, meinst du Computer?
Ja. Nicht, okay. Ja, das war Schneewittchen. Nein, aber am Computer-Animation. Moment, das andere ist für mich Zeichentrickfilm, ne?
Okay, gut.
Das nehmen wir auch so mit. Aber was ist deine Top 3?
Also auf Platz 3 habe ich das zweitikonischste Duo. Mhm. Und na, das können wir jetzt ständig sagen, was ständig zwei. Also,
warte, darf ich raten?
Ja, Mama.
Sind's Marley, heißt der Marley und Dory? Heißt der Vater von Nemo?
Nein. Marley? Nein, siehst du, das Ding, das passt überall drauf. Nein, ich rede von
Marley?
Heißt der? Ja. Wie heißt der?
Oder?
Das ist
Marlen.
Der Marlen. Weil der okay, Fisch so heißt er auch. Also, aber nein, es ist nicht Dory findet.
Hätte er so nicht Clown.
Nein, ich rede von zwei Monstern. Ich rede von der Monster AG.
Oh.
Die.
Keine Ahnung, wie die heißen.
Warte.
Sully.
Mike Lotzkowski.
Und Sully.
Ja.
Ja. Ich mag diesen Film, ich mag diese Idee einfach, dass die sich halt von der Angst ernähren. Ich finde den Film nicht 100% rund, aber mir hat er wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand auch die ganzen Monster ziemlich geil, wie die animiert sind. Es war mal ein bisschen was anderes. Und also, ich mag ihn sehr. Ich habe die Monster-Uni habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, muss ich sagen.
Ich habe ja so eine unpopular Opinion zu Monster.
Ja, bitte, was denn?
Das ist irgendwie, das juckt mich so gar nicht. Das ist wirklich so überhaupt nicht.
Was ist mit
ich finde die Filme ganz nett,
aber
das ist für mich, nicht Pixar.
Ist was so nicht wild. Pixar?
Das ist so ein
Nee.
Nee, keine Ahnung.
Aber auf was fußt du dieses Argument?
Ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber irgendwie hat mich das nie so gekriegt.
Hä, mit den Türen und den verschiedenen.
Der Soundtrack ist fantastisch.
Und
ich habe alles
auch
vergessen.
Hier die Animationssachen. Ich glaube, da war auch.
Das mit dem Fell, ne?
Das mit dem Fell, dass so diese 3 Milliarden Haare animiert sind. Mega krass. Ja. Lennart, was ist dein Nummer 3?
Das ist bei mir der wahrscheinlich mimigste Film von Pixar. Es ist Cars.
Cars.
Ja, es ist Cars. Es tut mir leid, aber ich bin wirklich so ein absolutes Cars-Kid gewesen. Lightning McQueen, absolute Ikone. Und ich finde auch so, wenn man den jetzt mittlerweile dann auch mal auf Englisch schaut, Owen Wilson als Lightning McQueen, einfach Wahnsinn. Wow. Dieses Ka-Chow, sorry, aber es ist so ikonisch und es funktioniert einfach irgendwie immer noch so ganz gut. Und mir ist aufgefallen, ich habe letztens mal den Film Doc Hollywood geguckt.
Oh, ja.
Mit Michael J. Fox, wo es darum geht, dass so ein aufstrebender Arzt aus, der jetzt in Hollywood, also in Kalifornien, eine Stelle bekommen hat, irgendwo in der Pampa in den USA, in so einem kleinen Dorf, so einen Unfall baut und den Zaun des Dorfes so mitnimmt und ausreißt. Also er richtet richtig viel Schaden in dem Dorf an. Dann wird er da gehalten, um dort Arzt zu sein. Also die sagen dann, okay, gut, du hast jetzt hier bei uns ein bisschen was kaputt gemacht, dann bist du jetzt hier, weiß ich nicht, für ein paar Wochen Arzt bei uns, damit du das so ausgleichst. Und das ist einfach Cars. Das ist einfach die Story von Cars. Das ist auch,
ich finde es gut, so wild. Ist gut, wie Gesetze funktionieren in den USA.
Ja.
was ich bei Cars nie verstehen werde, ist die Entscheidung, dass nicht die Lampen die Augen sind.
Aber das haben sie ja in Cars 2.
Habe ich nicht gesehen,
Cars. Gibt es einen Gag,
dass
es so ein Auto gibt, wo das der Fall ist, dass die Scheinwerfer die Augen sind und es sieht schlimm aus.
Nee, weil sie es extra so schlecht gemacht haben. Aber das, ohne Scheiß, wenn du sagst, ein Auto hat ein Gesicht, dann meinst du die fucking Scheinwerfer, nicht die Windschutzscheibe.
Ich habe noch einen Ultra-Fun-Fact zu Cars 2, ist das, glaube ich. Und ursprünglich hatten die ja irgendwie geplant, dass das zu verschiedene Rennen gibt in Europa, ne?
Mhm.
Und eines dieser Rennen, die haben als Vorlage genommen die Nachbarstadt von Hausach, Wolfach.
Was?
Und es gibt so ein paar, paar Zeichnungen.
Nein.
Von wie das da ungefähr ausgesehen hätte.
Nein, wild.
Weil Wolfach ist so bekannt als Flößerstadt. Und ich glaube, das hätte irgendwie da auch mit reingeschrieben.
Boah, so ein lebendes Floß oder was? Aber das wäre witzig gewesen.
Ich glaube, die sind irgendwo in, also ich glaube, Cars 2 ist auch Europa. Und also die sind auch, glaube ich, irgendwo in Bayern mal.
Ja.
Aber
nicht in Wolfach.
Ja. Ja, ich weiß, aber so generell in Deutschland.
Ich repräsentiere hier zurzeit richtig den Schwarzwald, weil ich letztes Mal noch in FRD erzählt habe, dass Gengenbach auch in
Gengenbach. Das hört sich ganz falsch an.
Ja, Alp hat den Witz gemacht mit Gangbang.
Natürlich. Der liegt hier quasi auf der Straße.
Das ist auf der Straße, wo Lightning McQueen drüber fährt und ganz. Ja, aber
ich kann es verstehen.
Also man kann Cars in der Logik 100% davon.
Ja, Autos reden!
Also es gibt zum Beispiel auch so eine Teermaschine, mit der Lightning McQueen ja die Straße wieder herstellen muss. Und die ist einfach, die ist nicht lebendig. Und alle Motoren in dieser Welt sind eigentlich lebendig. Und warum ist denn das Ding nicht lebendig? Also es sind wirklich viele Fragen. Wie reproduzieren sich da Autos? Das ist auch eine wichtige Frage. Es ist so viele offene Fragezeichen.
Das klingt nach einem Special von Lenny.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich dahingehend tiefer in die Materie gehen möchte.
Ja.
Aber ja, machen wir weiter genau, mit.
Platz 2. Platz 2. Cars checke ich übrigens mehr als Monster.
Ach, oh, komm.
Ja. Das ist wild. Bei mir auf Platz 2 ist, ich glaube, es könnte bei euch schon bei jemandem auf Platz 1 sein, wir haben den letztes Jahr im Filmforum gezeigt, und zwar Ratatouille.
Komm, Meisterwerk.
Ja, es ist einfach eine total schöne Geschichte über eine Maus, die eine Leidenschaft hat. Ja, die von ihrer
ist eine Ratte, Mann.
Ja, gut, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht.
Maus, Ratte,
ja, es ist
magst du überhaupt Pixar?
Ja, das ist für mich das Gleiche. Ne, ist eine total berührende Geschichte über so eine kleine Maus, die so eine Leidenschaft hat. Ah, Mann! Fun Fact für alle, die damals da waren. Ich habe bei dieser Vorführung, ich habe ein paar Fun Facts mitgebracht zu diesem Film, zu Mäusen, weil ich da schon so verwirrt war.
Das eine ist größer als das andere.
Ja, also, ich finde es toll, diesen Film, dieser Film ist toll. Film. Diese schöne Geschichte über diese Ratte, die diese Leidenschaft hat und dafür auch quasi brennt von ihrer Familie. So. Ein bisschen so abseits von ihrer Familie ist, trotzdem dem nachgeht, eine tolle Freundschaft gründet mit einem sehr ungeschickten Hilfskoch.
Ja.
Und bitte?
Linguini.
Ja. Und einer der schönsten Szenen, wie er den Kritiker überzeugt.
Oh, die Flashback-Szene vom Kritiker ist wirklich großartig.
Ja. Also auch ich habe manchmal das in meinem Kopf, so bei manchen Momenten, wo ich das auch so habe. Das hat sich so richtig in mein Gedächtnis reingebrannt.
Wenn Jonas sitzt, so der harte Filmkritiker, und wie er denkt, wie er als Kind im Kino saß und die wirkliche Begeisterung
spürt. Ja, das ist, wenn ich Hook gucke, dann bin ich die ganze Zeit so dieses.
Aber was ich bei dem Film auch fantastisch finde, wo nochmal so die Stärken von Animationsfilmen rauskommen, zum Beispiel, wie sie Geschmäcker visualisiert haben, als Remy dann da kocht und dann im Hintergrund dann alles schwarz wird und dann so
ein Feuerwerk.
Farben kommen. Ja, das ist so, es ist so schön, toll.
Ja.
Und man kriegt Hunger beim Film.
Das auf
definitiv,
jeden Fall.
Definitiv. Auf meinem Platz 2 ist Alles steht Kopf. Ich mach's kurz. Ich mag diesen Film. Ich finde es auch interessant, wie sie halt die verschiedenen Gefühle und sowas dargestellt haben. Und ich dachte, bevor ich ihn geguckt habe, so, ist das nicht so, mal gucken, wie das wird. Ist das nicht einfach so eine Welt, die vielleicht nicht richtig auserzählt wird, aber wie sie dieses ganze Innenleben.
Dieses Worldbuilding. Dieses
Worldbuilding ist sehr groß, also auch mit den Erinnerungskugeln und sowas. Und da gibt es ja auch eine richtig traurige Szene mit diesem Elefanten. Das ist richtig toll. Und tatsächlich habe ich jetzt nicht drin, aber auch Teil 2 hat mir Spaß gemacht.
Ja, also tatsächlich kann ich schon mal vorwegnehmen, bei mir ist Alles steht Kopf auf der 1, weil dieser Film mich sowas von überrascht hat. Ich war damals, die haben Werbung gemacht auf dem Hurricane, auf dem Festival. Mhm. Und das war so eine richtig nervige Scheißwerbung. Ich fand die echt kacke. Ich habe mir schon so gedacht, Alles steht Kopf. Boah, was für ein Arschfilm.
Der Titel ist jetzt auch irgendwie weird. Wie ist der englische Titel?
Inside Out.
Inside ist wesentlich besser.
Ja, ist schon.
Aber
deshalb habe ich gedacht, so, boah, was ist das für ein. Das ist gar nicht so für mich. Und dann kam die PV, dann sind wir reingegangen und mich hat der Film komplett überrumpelt. Ich hätte auch nicht gedacht, ne, ich meine, ich hatte schon sehr viele Pixar-Filme gesehen, sehr viele Pixar-Filme, so waren auch so zu der Zeit unter meinen Lieblingsfilmen, sind auch immer noch. Und dass es Pixar dann noch mal so nach, keine Ahnung, 20 Jahren geschafft hat, mich so krass abzuholen, hat mich überrascht. Und was du eben schon gesagt hast, dieses Worldbuilding, die ganzen Ideen, die reingeflossen sind, ich finde, das ist mit einer der kreativsten und durchdachtesten Pixar-Filme von allen.
Und seitdem denkt ja auch irgendwie jeder darüber nach, dass es in seinem Kopf wahrscheinlich so aussieht.
Ja.
Also, ich finde, es ist immer so schön, das eigentlich mal so ausvisualisiert zu bekommen.
Ja.
Und Pixar hat es geschafft, auch die Outside-Figuren interessant und nicht nervig zu gestalten.
Ja.
Also
auch mit diesem Umzug, und, dass man das alles so gut
nachvollziehen kann. Ja, das ist sehr empathisch, dieser Film.
Wie,
also,
wie kacke ist es manchmal, so ein Teenager zu sein oder ein Teenager zu werden.
Ja, schlimm.
Das ist so ein, ja, und das ist, ne, ich meine, das sind ja alles Themen, die mich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr so betroffen haben quasi, aber es hat mich trotzdem so abgeholt, deshalb, ja. Das ist bei mir auf der 1.
Finde ich gut. Ich kenne auch nur den spanischen Titel tatsächlich. Intensamente. Ich habe den nämlich
Intensamente. Bien blending.
Ich habe den damals nur im Spanischen Unterricht geguckt.
Ach so. Hast du was verstanden?
Ich habe tatsächlich was verstanden. Ja.
Sie.
Aber was ist bei dir auf der 2?
Bei mir auf der 2. Da, Sekunde.
Ich ist Cast 2.
Cast 2.
Nur noch Cast.
Nee, da habe ich den Film, den ich sehr spät eigentlich geguckt habe. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich den das erste Mal geguckt. Es ist Coco.
Coco.
Und ich liebe diesen Film. Ich finde, das ist so toll, diese ganze Kultur da auch um den Dia de la Muerte mit einzubauen. Das fand ich so unfassbar schön. Und halt wie genau bei Alles steht Kopf auch, dieses Worldbuilding von dieser Welt, von diesem Totenreich, finde ich so unfassbar stark. Und das Ende hat mich wirklich komplett gebrochen mit der Oma. Und generell Oma-Geschichten holen mich, also wirklich so, pack eine Oma in einen Film, genau wie mit Hopper.
Ja, Hopper
ist
auch.
Weißt du, was bei dir auf der 1 ist dann, glaube ich?
Oh, ja, könnte, weiß ob wir es sein.
Aber das ist bei mir immer der Fall. Also wirklich so, ich glaube, wenn eine Oma in einem Film drin vorkommt, ich bin so, ja. 3 Sterne mehr eigentlich schon so direkt.
Ja. So, Oma ist auch die bessere Mama.
Ja. Wow!
Oh, wow. Grüße gehen raus nach Hause.
Ich glaube, viele Menschen da draußen würden dir wahrscheinlich recht geben, aber das ist so ausgesprochen einmal hören.
Das darf man doch nicht laut sagen.
Also, ich werde mich dazu auch nicht äußern.
Tut mir leid, Mama. Nein, das Ding ist, bei Omas. Das
sind so krasse Omas, Statements in diesem Podcast.
Aber ich kenne ja Jonas Oma und die ist cool.
Okay.
Ja. Nee, bei Omas ist das so. Bei Omas kriegt man, also es kommt halt auf die Oma an, aber man hat halt immer die Auswahl, also wenn man die Auswahl hat zwischen 2, oh Gott, das klingt
also was, ich glaube, du redest dir im Kopf und Kragen gerade.
Du musst halt wirklich alle Eventualitäten gerade einmal durchsprechen.
Ja, genau. Also
Mütter müssen streng sein und Omas dürfen einfach.
Genau, das wollte ich damit sagen.
Ja. Unterschreibe ich auch. Also verstehe ich zu 100%.
Außerdem hast du im besten Fall 2 gute Omas. Und das ist dann besser als eine gute Mama.
Och.
Schreib mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt.
Oh mein Gott. Aber weißt du was, wenn der Film 2 gute Omas besser als eine gute Mutter, da wäre ich direkt am Start.
Schreibt mal bei YouTube euer Familienranking in die Kommentare, wo welches Familienmitglied steht.
Ach du Heilige. Einfach euren Stammbaum und dann.
Stammbaum und dann einfach Noten vergeben.
Es tut mir leid. Oh Gott. Ich distanziere mich von mir selbst.
Vielleicht deine Mutter von dir jetzt auch.
Das ist so wild, das sind so viele. Erstmal, dass du überhaupt bist, so Monster G ist kein Pixar-Film.
Ja, heute wilde Takes von Jonas.
Okay,
cool. Kommen wir, Moment, wir haben jetzt deinen.
Ich habe schon wieder vergessen, was es war.
Coco. So, wir kommen jetzt zu Platz 1.
Ja. Übrigens, zu Coco finde ich, ich finde dafür, dass es ein Pixar-Film ist, da wird sehr viel gesungen.
Ist das nicht gut?
Ja,
in dem Film finde ich es gut.
Okay.
Echt?
Okay. Mi amor,
obwohl, ja, wenn es. Soll ich den gucken, ja?
Ja, und Poquitito Poco.
Okay.
Also, guck mal, ich mag Filme nicht, in denen gesungen wird, aber ich mag den Film sehr.
Das ist gut.
So.
Mhm.
Okay, Platz 1, Jonas. Hast du eben schon gesagt, alles steht Kopf?
Alles steht Kopf.
Das Ding ist, mein Platz 1 ist Ratatouille.
Mein Platz 1 ist auch Ratatouille.
Ah, alles ist gesagt.
Ja, wir haben
alles ist gesagt. Ich habe eine Honorable Mention noch mitgebracht, und zwar A Bug's Life. Einfach, weil es, glaube ich, der erste, ist es nicht auch, ich glaube, doch, ich habe den vor Toy Story gesehen, deswegen.
Mhm. Nee, Toy Story kam davor raus.
Ja, genau. Muss ja.
Ja.
Weil
das große Krabbeln.
Ja. Nicht verwechseln mit Ants.
Sind die, sind die nicht in beide im gleichen Jahr?
Ja.
Ich muss auch sagen,
Ants ist der gelbe und A Bug's Life ist der blaue.
A Bug's Life sieht auf jeden Fall besser aus als Ants, aber ich muss sagen, Ants fand ich schon immer den stärkeren Film.
Okay.
Ants ist auch gut.
Weil das, ich find, das, der hat halt so ein Thema, mit dem rechnet man gar nicht.
Also worum geht es Ants? Ich habe immer nur
A Bug's Life geguckt. Genau auseinandernehmen, welcher Film ist.
Also Bug's Life ist ja der Film mit der Ameise, die aber diese Tüftler-Ameise, die ja von dem Nest quasi ausgestoßen wird, weil die halt immer so irgendwie so Ideen hat und dann bricht alles zusammen, weil einmal im Jahr kommen ja die Heuschrecken und wollen die ganze Zeit so Abgaben haben von den
Kevin Spacey.
Von Ameisen. Und dann wird er ausgestoßen, findet so eine neue Truppe, kommt zurück und am Ende rettet er hier den Ameisenbau, Haufen, was auch immer. Und bei Ants ist es so, da gibt's, das ist auch ein bisschen ähnlich, das ist auch so eher so eine tollpatschige Ameise. Und die muss in den Krieg ziehen. Und das hat auch so was, teilweise so Bildsprache von so
von Leni Riefenstahl-Filmen und sowas. Ne? Da geht es auch so ein bisschen um Faschismus und so.
Ja, ja, ja.
Das ist gar nicht cool, ohne. Dann geht es halt auch so mit.
Ja, eine Klasse und so.
Aber gegen wen kämpfen die?
Das ist so Klassenkampf. Das ist
Gegen Termiten.
Oh.
Ja. Das ist so, und das ist auch.
Ja.
Das auch, obwohl das so ein bisschen, ne, das, obwohl es ein Animationsfilm ist, diese Kampfszenen zwischen Ameisen und Termiten.
Sind die nicht auch ganz
komisch da? Ja, das gibt auch die Termiten, die sprühen so Säure aus, oh, und dann werden die teilweise so.
Das Vietnam-Film unter den Animationsameisen.
Ja, ich hab sehr viel Bock, aber was mich bei dem immer als Kind immer so ein bisschen gestört hat, ist der Look der Ameisen. Ich fand die immer
hässlich. Ja, das ist das Ding bei Ernst.
Guck den mal.
Der ja.
Aber ja, die Verwechslung ist hoch vorbei.
Ganz ehrlich, sind beides tolle Filme. Okay. Also ich hatte immer nur das bei Ernst, das hat sich so in mein Hirn reingefräst. Diese Szenen.
Das ist ein bisschen dystopisch auch. Da fühlt man sich, also da ist mit der Ameise so ein bisschen so, boah, keine Chance, sonst irgendwas. Also es fühlt sich als ein bisschen mehr so, oh mein Gott, die Welt ist furchtbar an. Das ist der dunkle A Bug's Life.
Ich glaube, das spricht auch Sylvester Stallone mit.
Ja,
das spricht den besten Kumpel.
Ja, diese große
Arbeiter
oder
Hauptfigur. Ja, die Hauptfigur wird von Woody Allen.
Ja, das habe ich auch gerade so gesehen. Das ist so, okay.
Ja, wie gesagt, im anderen ist es halt
Kevin Spacey einfach wirklich.
Spielt den Grashüpfer.
Das ist so funny, dass die beiden Ameisenfilme einfach wirklich. So zwei der,
weirdesten Menschen in Hollywood geboren
haben, ja.
Cool. Gut,
meine Honorable, also sorry.
Das ist auch eine Honorable Mention.
Ja, also, die Honorable Mention, glaube ich, die bei vielen auch so Platz 1 gewesen wäre, wäre bei mir oben. Aber bei oben muss ich halt wirklich jedes Mal sagen, oben hat den stärksten Anfang eines Films jemals. Aber danach fällt er halt wirklich so ab. Und aber dieser Anfang, ich finde es so krass, ich kenne, glaube ich, keinen Film, wo Leute, wenn du den Film nennst, dass Leute dann direkt den mit diesem Anfang assoziieren.
Ja. Das ist ein Thema halt Oma.
Der Fall. Ne? Ja, Thema Oma. Und das hat mich jedes Mal gebrochen. Und ich finde es auch so, man muss auch mal sagen, so, dass ein Anfang von einem Film so krass ist, dass generell ein Film so hoch gehandelt wird, ist auch schon wild.
Ja.
Aber ja, ich liebe den Anfang von oben. Ja, mal ein bisschen die Brücke von unserem Pixar-Talk hier auf die Oscars zu errichten. Gehen wir mal kurz die Nominierten dadurch. Das sind nämlich nominiert K-Pop Demon Hunters, Zoomania 2, das Little Amélie or the Character of Rain, ein französischer Film, Arco und Elio. Ja, da sind tatsächlich auch zwei Disney-Filme mit dabei, beziehungsweise ein Pixar-Film, nämlich Elio und Zoomania 2. Und ja, ich würde mich am meisten für K-Pop Demon Hunters trotzdem freuen.
Ja?
Ja.
Ja. Ich habe leider noch nicht gesehen.
Mach nicht.
Ja.
Aber da wird sehr viel gesungen, Jonas.
Was?
Oh Gott. Das kostet mich Überwindung.
K-Pop. Es tut mir leid. Aber ansonsten gibt es natürlich auch noch in ganz, ganz vielen anderen Kategorien Lorde, die nominiert sind. Und Gott.
Also ich hoffe ja so, dass bester Film F1 wird.
Ja, das ist
natürlich auch. Ich will in einer Welt leben, in der das passiert.
Oh Gott.
Ich finde auch so, wirklich so, F1, ich glaube, F1 kann selber nicht glauben, dass er nominiert ist für den Film.
Ja.
Ja. Ich glaube, was hochgehandelt wird, ist Blood and Sinners von Ryan Coogler. Marty Supreme ist im Rennen. Das ist natürlich also die Frage, ne, ist dieser Film, über den haben wir ja letzte Woche sehr ausführlich gesprochen, spiegelt der ja so ein bisschen Timothy Chalamets Anspruch, wieder zu den Besten zu gehören. Und jetzt ist er halt quasi mit seinem großen Vorbild nominiert, nämlich Leonardo DiCaprio, der mit One Battle After Another ins Rennen geht.
Ich dachte, Brad Pitt in F1 ist ein großes Vorbild.
Stimmt.
Die eine Figur.
Das ist so die Frage. Ja, mal gucken, wer ist denn hier?
Also das Ding ist ja auch so, wir haben ja im letzten Podcast sehr intensiv über Timothy Chalamet gesprochen. Und
Chalamet?
Jetzt
ja, übrigens hier ein Update.
Was?
Hier, du hast ihm ja geschrieben. Er hat noch nicht zurückgeschrieben.
So, immer noch nicht Best Friends. Erst wenn er den Oscar hat, Best Friends.
Also wir haben ja letzte Woche herausgearbeitet, dass Jonas jetzt der beste Freund von Timothy Chalamet ist. Ich habe ihm per Insta-DM geschrieben und er hat nicht geantwortet.
Also, Lenny, ich finde, du solltest da nicht aufgeben.
Nee.
Solltest dem jeden Tag schreiben, gucken, wo er wohnt, auch mal klingeln gehen. Und ein paar Briefe schreiben.
Ob er eine Klingel hat überhaupt?
Das ist nicht. Ich glaube,
eine Klingel steht einfach Chalamet drauf.
Ich glaube nicht. Aber auch noch Updates bei ihm. Er hat jetzt zum Beispiel auch nicht bei den Schauspiel-Awards, also bei den SAG-Awards gewonnen, die ja Schauspiel ausgezeichnet haben. Generell, seine aktuelle Award-Season verläuft so ein bisschen schwierig für ihn.
Ja, BAFTA auch null? Nee, also nicht 0-1, oder?
Nee, gar nichts.
Gar nichts
wurde mitgenommen, du.
Ja, jetzt die Oscars. Da ist er als bester Hauptdarsteller nominiert und, wie gesagt, Marty Supreme als bester Film nominiert. Ja, wen seht ihr denn bei bester Film so auf dem Siegertreppchen? Ich finde es immer ganz schwierig zu sagen. Man könnte nicht sagen, okay, dem Film würde ich es wünschen. Also, Evon, wissen wir, haben wir schon gehört, soll gewinnen.
Ich habe das Gefühl, es wird entweder Blood and Sinners und One Battle After Another. Aber am meisten würde ich mich tatsächlich freuen über Train Dreams. Oh, weil mich der dieses Anfang dieses Jahres sowas von abgeholt hat.
Worum geht's? Sag mal kurz.
Es geht um so einen Holzfäller im 19. Jahrhundert, der so ein sehr zurückgezogenes, stilles Leben führt und auch so in Amerika.
Süden, Norden, irgendwo da.
In der Mitte. Irgendwo.
In der Mitte. Ist es eher schneeig oder eher sonnig?
Beides.
Ja, also einfach right in the middle. Einfach in Ohio.
Ja, und der so sehr zurückgezogenes Leben führt und um ihn rum geht die Welt halt weiter, aber ja, das ist so ein sehr süßer Film. Es passiert tatsächlich auch gar nicht so viel. Ich sag's ja immer, meine Freundin hat die lustigsten Zitate zu Filmen. Die fand den Arsch langweilig. Die hat gesagt, das kann ich dir in fünf Minuten erzählen.
Wie gesagt, Letterbox.
Aber der hat mich so abgeholt. Der hat einen so wunderschönen Soundtrack. Der hat so eine tolle Kameraarbeit. Mhm. Der hat so einen tollen Endcredit-Song. Es ist einfach ein richtig schöner, durch und durch schöner Film.
Mhm. Ich habe also um dich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen für den Film zu überzeugen. Ich habe schon mal diesen Vergleich gemacht und ich finde, der Film gibt mir die ähnlichen Vibes wie Perfect Days, nur dass er nicht so
perfekt ist,
nicht so schön ist. Also der ist auch
ist ein bisschen dreckiger. Unfassbar.
Nein, also er ist melancholischer. Also es passiert
noch melancholischer.
Okay. Bisschen mehr Konflikte.
Genau, also es gibt, nicht nur Schönes, sondern auch wirklich sehr viel Trauriges.
Okay, aber hört sich sehr gut
an. Vom Vibe her, also er fühlt sich so ähnlich an.
Ich frage mich noch, wo das Train Dreams herkommt. Aber es hat noch niemand das Wort Zug gesagt.
Ja, der hilft dabei, auch so eine Eisenbahnlinie zu bauen.
Ja, okay. So, und das ist das.
Ja,
das
ist interessant.
Und dann passiert dann was und dann gibt es dann Haus.
Also, es hört sich so ein bisschen nach dem Underdog in dieser Liste an. Hatte ich mit alle Filme überhaupt gesehen? Ja. Also, Secret Agent
habe ich alles gesehen. Ich habe gestern noch Hamlet nachgeholt.
Oh. Und? Findest du, ist er ein Oscar?
Zwischendurch hatte ich so, ich habe davon noch einen anderen Film geschaut und zwischendurch, so in der Hälfte des Films, war ich so kurz so, boah, soll ich jetzt pennen gehen? Aber das Ende hat mich sowas von abgeholt. Ich fand das extrem stark.
Ja.
Also es war auch, ich finde, das war ein Hammerfilm.
Was sagt deine Freundin?
Die hat das nicht mitgeguckt. Okay. Die hat währenddessen gepennt.
Okay, so. Keine Letterbox gekriegt.
Aber ich glaube, die würde den richtig langweilig finden.
Oh, je.
Ja, also ich schließe mich da an. Also ich würde es am meisten wirklich, glaube ich, Blood and Sinners gönnen, weil ich finde, das ist ein unfassbar starker Film. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da irgendwie wieder was komplett anderes wird. Mhm. Weil es ist oftmals gab es auch dann einfach krasse Überraschungen. Und ich bin mal gespannt.
Ja. Schauen wir noch kurz auf beste Hauptdarstellerin einfach mal, würde ich sagen. Dann, falls ihr noch eine Kategorie gerne besprechen wollt, sagt ihr Bescheid. Bei Hauptdarsteller Timothy Chalamet ist nominiert für Marty Supreme, Leonardo DiCaprio, One Battle After Another, Ethan Hawke, Blue Moon, Michael B. Jordan, Blood and Sinners und Wagner Moura, The Secret Agent. Ja, also Timothy Chalamet hat ja schon ordentlich abgeliefert. Mhm. Aber ist das vielleicht Leonardo DiCaprio's Chance auf den zweiten? Ja, oder ist es doch Michael B. Jordan?
Hat halt so eine Doppelrolle.
Ja, ich finde auch, das ist so.
Zwei Oscars direkt. Ja.
Also ich finde das.
Ich habe Secret Agent nicht gesehen, aber ich liebe einfach Wagner Moura. Ja. Der hat so tolle Filme gemacht.
Und die Musik damals war ein bisschen kritisch.
Ja.
Aber die Pizza ist gut.
Sorry.
Oh Gott.
Ja.
Aber
gut.
Heute wurde schon so viel Komisches gesagt, da geht das auch noch.
Also ich hab irgendwie ein Gefühl, niemand rechnet damit, dass Leonardo DiCaprio einen Oscar gewinnen könnte. Weil
er hat schon einen gewonnen.
Ja, aber ich glaube, er selber auch nicht. Und ich finde, die Rolle gibt nicht so viel. Ja,
aber ich glaube auch, die Story ist halt auserzählt. Weißt du, dieser Typ, der halt seit Ewigkeiten wartet und für viele andere Filme eher hätte einen Oscar bekommen sollen und dann kriegt er ihn doch. Ist auserzählt.
Mhm. Glaube ich auch. Also ich würde es Ethan Hawke auch noch gönnen. Ich habe den Film Blue Moon von Richard Linklater schon gesehen. Der kommt, glaube ich, im Mai ins Nee, doch, ich glaube, im Mai kommt der ins Kino.
Richard wieder.
Aber du bist halt auch befangen, weil Richard Linklater dein Lieblingsregisseur ist.
Das stimmt.
Dein bester Freund.
Das stimmt. Und ich bin ein riesiger Ethan Hawke-Fan. Ich finde Ethan Hawke fantastisch. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Aber
Ethan Hawke hat auch so als Typ ist der eigentlich ganz cool. Ja, ich habe ein paar Interview-Ausschnitte gesehen, wo der und der ist relativ, ne, wirkt so relativ down to earth.
Ja, also er hat Uma Thurman betrogen damals, das ist richtig cool, aber das ist
Ja, Moment.
Er hat richtig in die Falle gelockt.
Das war Das ist ja was anderes.
Also, wenn du dafür.
Wann war das denn?
Zeig mir die Beweise, dass das wirklich passiert ist. Nein, also, nein,
ich. Und er hasst seine Oma.
Wow!
Und seine Mutter. Nein.
Ja, gut. Ich hab mit Quentin Tarantino gedreht.
Ja, gut. Nein,
was er so aktuell sagt, finde ich, hört sich ganz down to earth an. Ich wollte gerade sagen, betrügen ist auch down to earth. Nein, down to earth. Ja, was wolltest du sagen dazu?
Ich wollte nur einfach zustimmen, dass ich Ethan Hawke auch ultra cool finde. Und
der ist einfach
ja auch,
menschlich.
Der ist ja auch Autor. Passiert das. Und ja. ich hab eins seiner Bücher gelesen, das ist sehr cool. Das ist, ja,
betrügen leicht gemacht mit Ethan Hawke. Betrügen für Dummies.
Ja, gut.
Oh Gott, Leute.
Dann aus ethischen Gründen können wir Ethan Hawke einfach nicht den Oscar gönnen.
Nee, dafür Leonardo DiCaprio, weil.
Oh ja, Leonardo DiCaprio.
Einfach.
Lupen rein. Ja, gut. Ja. Beste Hauptdarstellerin, da gibt's auf jeden Fall.
Ja, lies mal vor.
Ein paar Kandidatinnen, nämlich Jessie Buckley in Hamnet, Rose Byrne in If I Had Legs, I'd Kick You, Kate Hudson in Song Song Blue, Renate Reins in Sentimental Value und Emma Stone in Begonia.
Also nach gestern würde ich sagen, Jessie Buckley hätte es auf jeden Fall verdient. Ja. Aber ich würde mich auch tatsächlich, und ich glaube, da spricht die aus der Seele, für Renate Reinzle freuen. Ich fand sie auch großartig.
Würde ich in Sentimental mich auch, aber ich finde, sie hätte es mehr für The Worst Person in the World verdient.
Ja, das ist dann, ich meine, DiCaprio hat das ja auch damals jetzt auch nicht 100% für.
Willst du sagen, Oscars gibt es gar nicht wirklich für gute Leistung, sondern es ist einfach nur, was passt gerade.
Das, so.
Ja, also,
das ist quasi das Oscar-Konto, das hast du jetzt aufgefüllt, dann kriegst du jetzt einfach den.
Ja. Nein, aber also ich finde, bei Sentimental Value ist mir einfach, glaube ich, so, ich finde, es ist so wirklich dieses Ensemble an allen Leuten, die damit spielen. So.
Der Fehler.
Genau, das finde ich so sehr stark bei diesem Film. Emma Stone, finde ich, muss jetzt auch mal keinen Oscar bekommen. Ich finde, damit könnte die auch mal gut leben. Deswegen würde ich Jessie Buckley am meisten gönnen. Aber auch Rose Byrne in If I Had Legs, I'd Kick You, den habe ich jetzt auch geguckt. Es ist eine wahnsinnige Performance von ihr. Und das ist auch ein wahnsinniger, stressiger Film. Also wenn der hier auch noch rauskommt, werden wir auch noch mal besprechen. Mhm. Und Kate Hudson, Song Song Blue, fand ich auch ein bisschen überraschend. Aber ich finde, sie ist auch wirklich das Highlight in dem Film.
Cool. Aber apropos Filme, lasst uns doch über Filme sprechen.
Ja,
wow.
Ja.
Starts der Woche.
Ja, manchmal gibt es ja so Filme, wir hatten es eben bei A Bug's Life und Ants zum Beispiel, dass einfach Filme gleichzeitig rauskommen, die thematisch sehr ähnlich sind. Und zwar gab es ja gerade den Guillermo del Toro Frankenstein. Und jetzt kommt The Bride von Maggie Gyllenhaal, die hat Regie geführt, kommt in die Kinos. Und ihr beiden. Habt ihr ihn gesehen, ne?
Nein. Nee.
Aber jemand anders aus dem Team hat ihn gesehen. Und zwar, genau.
Genau, das rasende Reporter-Team Xenia und Alper. Und ich spiele mal kurz vor, was Xenia zu dem Film gesagt hat.
Hallo, ich komme gerade frisch aus dem Kino, aus The Bride von Maggie Gyllenhaal. Und ich fand den Film leider nur okay, was voll krass ist, weil ich habe mich eigentlich richtig drauf gefreut. Also Gothic, Horror und Romance ist genau mein Ding. Jessie Buckley und Christian Bale in den Hauptrollen. Hallo, seit Hamlet bin ich sowieso Nummer 1 Jessie Buckley-Fan. Aber dann fand ich den Film leider von der Erzählweise und vom Pacing her etwas messy. Ich hatte das Gefühl, er konnte sich nicht richtig entscheiden, was er erzählen will. Und dem Ganzen hätte es gut getan, sich auf ein Thema zu fokussieren. Und gerade aus einer feministischen Perspektive fand ich den Film etwas enttäuschend. Und ich hatte das Gefühl, dass die Argumente oder die Botschaften nicht richtig zu Ende gedacht waren. Und man hätte so viel mehr aus dem Grundstoff machen können. Aber trotzdem für die Performances und die generelle Atmosphäre von den USA in den 30er Jahren und dieser Bonnie- und Clyde-Geschichte lohnt sich der Film dann doch. Aber für mehr als okay reicht es für mich leider nicht.
Okay, und Alper hat auch noch was Meinung, ganz Wichtiges. Ja.
Hallo, ich bin Alper und ich stimme Xenia in jedem Wort zu.
Ja. Ja, danke.
Xenia hat mir aber auch nochmal geschrieben, dass sie jetzt, nachdem sie eine Nacht drüber geschlafen hat, dass sie den Film doch ein bisschen besser findet, vor allem also die Botschaft, aber ansonsten ist er anscheinend wirklich zu überladen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich mich auch auf den Film gefreut.
Ja.
Ja.
Der deutsche Titel ist übrigens Es lebe die Braut. Das ist aber, nein, es ist ja doppeldeutsch. Ja, das macht es, ich dachte auch so, Doppeldeutigkeit ist schon ganz interessant, aber trotzdem hört sich ein bisschen so eine Verbalhonung an. Ja. Aber es ist ein Musical, ne? Also,
ja, aber das deswegen habe ich mich drauf gefreut. Ja. Aber ich habe schon gehört, es ist kein Musical. Es gibt Musical-Elemente. Also, es gibt so ein paar Tanzszenen. aber ansonsten ist es leider kein Musical. So, das finde ich frech.
Wie mein Horror-Dings damals, als hier der Dings-Barbier rauskam mit Johnny Depp.
Sweeney Todd
rauskam und ich, keine Ahnung, ich sah den Trailer so, oh cool, Horrorfilm von Tim Burton. Und dann fängt er an zu singen, so, what? No. Thank you. Kommen wir von lustigen Monster-Gesangsfilmen zu einer etwas ernsteren Thematik, nämlich zu dem Film Gelbe Briefe, der auch am Donnerstag im Kino startet.
Genau, das ist der neue Film von Ilker Çatak. Der hat ja auch schon Das Lehrerzimmer gemacht und der ist ein fantastischer Film, wie ich sagen würde. Und es geht um. Hier auch nur die IMDb-Zusammenfassung. Derya und Aziz, sie sind ein Paar und arbeiten am Theater und sie haben eine 13-jährige Tochter. Nach einer erfolgreichen Premiere gerät ihr Leben gegen Willkür des Staates aus den Fugen und beide werden arbeitslos. Und der Film wurde ja auch auf der Berlinale ausgezeichnet und ist sehr hoch im Kurs. Und leider hat ihn niemand von uns
gesehen. Wir konnten ihn leider noch nicht sehen, aber er kommt ja echt gut weg auch, ne? Deswegen würden wir den hier an der Stelle mal empfehlen. Also,
ja,
also ich. Ja. Also, Bien.
Ich bin sehr hyped, weil, wie gesagt, das Lehrerzimmer fand ich echt richtig, richtig
gut. Stark.
Mhm. Ja. Und deswegen habe ich Bock auf den Film und ich freue mich.
Ich habe auch einen Film mitgebracht und zwar hat uns vor ein paar Wochen einer der Regisseure eines Films angeschrieben, ob wir darüber berichten wollen. Und ich habe dann gefragt, ob ich einen Screener haben kann. Den habe ich gestern angeschaut und es geht um den Film Navi. Und da geht es um ein junges 13-jähriges Mädchen, was in Kenia wohnt und genau mit seiner Familie. Und Navi ist extrem gut in der Schule und die will später mal auf eine Highschool in Nairobi, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt, weil sie so sehr große Träume hat. Sie kann sich so alles vorstellen, ne, von Ärztin über Designerin bis hin zu Ministerin. Und da passiert dann aber was, dass das nicht mehr so funktionieren kann. Und zwar gibt es in Kenia auch noch so traditionelle Kinderehen. Obwohl die Regierung das verboten hat, wird das trotzdem noch praktiziert. Und sie soll dann quasi die zählt das auch am Anfang des Films auf, ich weiß nicht mehr genau, für so und so viele Ziegen und so viele Kamele als Brautgeschenk soll sie dann einen viel älteren Mann heiraten, weil es der Familie gerade so finanziell nicht so gut geht. Und das ist ein. Also mich hat der Film gerade das Ende, das hat mich so krass gekriegt. Ich fand ihn sehr stark. Ich fand die Performance von der Darstellerin von Navi, Michelle Lemuya Ikeni, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fand ich extrem gut. Ich fand die Kamera war richtig, die Kamerarbeit war richtig schön. Und es war einfach so ein sehr berührender Film über Selbstbestimmung und Tradition. Und gerade so die Botschaft am Ende des Films, die ist so stark. Deshalb, der startet jetzt auch im Kino. Guckt ihn euch gerne an. Mich hat er gekriegt.
Gut.
Sehr gut. Nehmen wir mit.
Gerade mal so kleine Perlen kann man gerne wenden. Da gibt es aber die nächste kleine Perle. Aber jetzt kommt eine Doku.
Ja, ich hatte den Film gar nicht so auf dem Schirm.
Gar nicht.
Aber wir waren jetzt am Montag bei einer Pressevorführung von Project Hail Mary, der Astronaut. Da sprechen wir dann in 2 oder 3 Wochen drüber, wenn der Film rauskommt. Alper wird da vielleicht auch noch ein Video zu machen. Hat er auf jeden Fall schon mal so im Kalender so eingetragen. Ich glaube, der hat Bock. Das war im Cinedome und da wurde dann plötzlich so ein roter Teppich auch aufgebaut und haben gedacht so, was ist das jetzt irgendwie so eine Pressevorführung, so ein Special Screening mit so Stars oder sowas? Nee, das war die Premiere der Doku The Perfect Wave. Da geht es um einen Surfer namens Sebastian Steutner. Und mir ist der Film dann, das Witzige war, meine Freundin war auch bei diesem Special Screening mit dabei. Und ich habe ihr nicht gesagt, dass der Astronaut, also ich habe immer nur von Project Hail Mary gesprochen. Mhm. Die wusste nicht, dass es ein Weltraumfilm ist und sowas mag sie auch eher nicht.
Was ist los,
ey? Die hat schon, als wir vom Kino waren, geschrieben, ich warte draußen in der Freiheit. Dann hat sie da vorausgefunden, dass es halt ein Weltraumfilm ist. Dann gehen wir halt rein und dann ist plötzlich hier The Perfect Wave.
Surferfilm, sie surft selber gerne, mag auch gerne so Surfer-Dokus und denkt sich einfach nur so, scheiße, warum muss ich jetzt in diesen Weltraumfilm rein? Genau, das hat mich sehr gefreut. Das fand ich sehr lustig. Und der Film wurde von unter anderem von einem Kölner, von einer Kölner Produktionsfirma mitproduziert, Mindjazz Pictures. Das sind quasi Nachbarn von mir. Mhm. Das ist ganz witzig. Und
das wird schön.
Genau, das Spannende ist auch, ich kannte diesen Sebastian Steudner, ohne seinen Namen zu kennen, weil vor 2-3 Jahren hat der den Weltrekord aufgestellt von der größten Welle, die jemals geritten wurde in Portugal, in Nazaré. Das war so eine, ich glaube, 20, 30 Meter hohe Welle. Der ist zwischenzeitlich so 80 km/h da durchgefahren.
Ach, du Jemini.
Und ihr müsst mal dieses Video anschauen von dieser Welle. Das sieht unfassbar aus. Der ist einfach so ein mini kleiner Punkt in dieser Welle drin. Ich habe den Film leider noch nicht sehen können, aber ich habe Bock. Und ich glaube, ich muss es jetzt. Ich schulde das meiner Freundin.
Aber könnt ihr surfen?
Windsurfen. Ich bin auf dem Blausteinsee in Eschweiler. Bin ich ab und an mal Windsurfen.
Also so hier Chrome und Firefox kann ich.
Oh Gott, heute ist wirklich. Heute ist einfach nur Bien. Einfach alles Bien heute. Ich stand auch mal auf einem Windsurfbrett und bin auch runtergefallen. Das war mein einziges Erlebnis auf so einem Brett.
Ja, same. Also ich habe es auch nicht gut hingekriegt. Aber ich möchte hier an der Stelle noch einen anderen Surffilm empfehlen, nämlich Könige der Wellen. Das ist ein Animationsfilm und der ist so underrated. Ich finde den richtig, richtig toll. Und das ist so eine Mockumentary als Animationsfilm. Und geht halt um Pinguine, die surfen. Und das ist.
Okay, guck mal, dann machen wir jetzt Top 3 Surffilme. Guckt euch auf jeden Fall auch Gaza Surf Club an. Das ist auch eine extrem krasse Doku über Surfen.
Guckt euch einen ganz weirden Film mit Nicolas Cage an, The Surfer.
Oh.
Ja.
Oh ja.
Oder ihr schaut euch mit Keanu Reeves, Gefährliche Brandung an.
Gefährliche Brandung.
Der Klassiker, Surf-Action-Film.
Ja,
also noch was waren es jetzt vier langsam Surf-Filme. Auf.
Wir haben sogar noch mehr gegeben, als wir gesprochen haben.
Ja, Mann, wir sind einfach großzügig.
Wir sind so solche Giver.
Wir sind einfach Bieren.
Ja, wir sind quasi wie 15 Omas auf einmal.
Der Oma-Podcast.
Holy moly. Ja, bevor es hier komplett ausartet, beenden wir dieses Bien-Debakel. Bewertet uns gerne auf allen Plattformen gut. Das hilft uns sehr. Schreibt uns in die Spotify-Kommentare zum Beispiel mal, wer euer Lieblingsfamilienmitglied ist und warum. Grüße gehen dann raus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei CSB.
Liebe Grüße, Oma.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte, schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.